Halt, stopp, bevor es losgeht. Diese Folge wird euch präsentiert von der Volksbank in Ostwestfalen.
Und die Volksbank hat gerade ein richtig schönes Projekt laufen. Es heißt Gemeinsam statt einsam. Das Beste, jede und jeder kann ganz einfach mitmachen. Alles, was ihr braucht, ist ein selbstgebastelter Weihnachtsstern. Vorlagen findet ihr in den Volksbank-Geschäftsstellen und auf der Website. Oder ihr legt einfach selbst kreativ los und bastelt euren Stern frei Hand. Wenn euer Stern fertig ist, bringt ihr ihn bis zum 19. Dezember in eine Geschäftsstelle der Volksbank in Ostwestfalen. Und jetzt der wichtigste Teil. Für jeden abgegebenen Stern spendet die Volksbank 2 Euro an die Telefonseelsorge hier in der Region. Die leisten wirklich wichtige Arbeit. Sie sind da, wenn sonst niemand da ist. Rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Da wird zugehört, getröstet und auch ganz praktisch geholfen. Gerade in der Weihnachtszeit bedeutet das vielen Menschen sehr viel. Also, werdet kreativ, bastelt einen Stern und tut damit richtig was Gutes. Alle Infos findet ihr auf Volksbank in ostwestfalen.de/Weihnachten oder direkt in den Geschäftsstellen. Und jetzt viel Spaß mit Plan B.
Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Konstanze Dörer.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Mein Bielefeld-Geräusch ist, glaube ich, das Rattern von einem Zug auf einer Schiene, weil ich sehr viel Zug fahren muss, um eben zur Arbeit zu kommen. Und auch in Bielefeld bin ich immer mit Straßenbahn irgendwie unterwegs. Und das ist, ich glaube, das ist diese Mobilität, dieses Bewegte, das finde ich sehr typisch.
Mein Bielefeld-Platz.
Mein Bielefeld-Platz ist auf jeden Fall der Ravensberger Park. Nicht nur, weil ich da arbeite, ich finde es auch richtig schön.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Es ist so zwischen Aufbruch. Oh, hier kann man was machen, hier geht ganz viel los. Und da drin ist aber auch so ein bisschen was Nostalgisches, weil man so viele alte Sachen entdeckt und denkt, ach guck mal, da war ja früher so und jetzt ist so.
Frau Dörer, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu Ihrer Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke schön für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und jetzt habe ich gleich zu Beginn Ihren Doktortitel unterschlagen. Ist das schlimm?
Das ist überhaupt nicht schlimm für mich. Nein, ich erinnere mich ganz gut an die Doktorarbeit.
Ja.
Ich weiß das ganz gut, dass ich die gemacht habe. Und ich brauche das nicht, dass ich damit angesprochen werde.
Ich glaube, hätte ich jemals eine Doktorarbeit geschrieben, ich glaube, ich würde mir schon ein Ei pellen und fände das auch schick, wenn das einer sagt, oder?
Also ich kann ja offen gestehen, ich habe hauptsächlich promoviert, weil die Gelegenheit halt günstig war. Ich hatte eine echt tolle Betreuerin bei meiner Abschlussarbeit im Studium. Ich habe Archäologie, also ur- und frühgeschichtliche Archäologie studiert. Und die hat mir das angeboten. Und ich habe ein Stipendium gekriegt. Ich habe gedacht, ach komm, die Gelegenheit jetzt nicht mitzunehmen, das wäre ja irgendwie leichtfertig. Außerdem ist es vielleicht nachher gut, mal gucken. Und deswegen habe ich es gemacht. Ich habe die Zeit nicht sehr genossen, weil man sich sehr lange ja mit einer Sache befassen muss. Und es ist viel Fleißarbeit dabei, ja, die gar nicht so schlau ist, sondern die vor allem kleinteilig und mühselig ist. Und
ja.
Genau, insofern bin ich schon auch stolz, es durchgehalten zu haben. Halte es aber vor allem für eine Auszeichnung für besonderen Stumpf. Nein, Stumpfsinn, das klingt jetzt abwertend gegenüber allen Menschen, die probiert haben. Das will ich gar nicht sagen, aber für eine besondere Hartnäckigkeit, nur Fleiß, eine Sache zu machen, so
ja,
Fleiß.
Ja,
genau,
okay,
es ist eine Auszeichnung in Fleiß,
ja,
in Fleißkette.
Fröhlicherweise haben Sie das geschafft, Sie haben es hinter sich.
Na Gott sei Dank.
Wunderbar, Sie leiten heute das Amt für Museen im Ravensberger Park hier bei uns in Bielefeld, haben in Wien studiert, hatten schon ganz viele tolle Jobs in anderen Städten und jetzt sind Sie hier gelandet bei uns in Bielefeld, in der schönen Stadt. Wie stelle ich mir das vor? Haben Sie damals die Ausschreibung gelesen und hat es dann direkt geklickt und haben Sie erst auf der Landkarte mal geguckt, wo ist dieses Bielefeld, das es ja angeblich nicht geben soll?
Oh Gott, den Witz habe ich auch oft gehört.
Das nervt oft so hart.
Das war echt dreckig. Nein, also davor habe ich ein kleineres Stadtmuseum geleitet und war dann da beruflich und privat an so einem Punkt, wo ich dachte, also wenn ich jetzt was Neues machen will, wäre jetzt gut. Ich hatte da die Dauerausstellung auf Vordermann gebracht, einige größere Fördertöpfe dafür geholt. Da war auch immer noch was zu tun. Es ist auch ein tolles Museum in Werne, das Stadtmuseum. Da wäre auch noch Spielraum gewesen. Aber ich sag mal, so ein paar große Sachen hatte ich dann eben fertig. Ich dachte so, geht's jetzt weiter oder was machen wir? Und auch privat, wir haben eben zwei Töchter, das war auch gerade an so einem Punkt, wo wir dachten, gut, also die eine würde jetzt in die Schule kommen, die andere ist noch in einem Alter, wo ein Schulwechsel vielleicht nicht ganz so dramatisch ist. So, und dann habe ich auch gedacht, gut, ich gucke einfach mal, was gibt es. Wenn es nichts Tolles gibt, dann muss ich jetzt nicht weg. Es ging mir da überhaupt nicht schlecht. Das war wirklich auch eine tolle Stelle. Ja gut, und dann habe ich halt diese Ausschreibung gesehen. Bielefeld war mir vorher als Ort bekannt. Yeah. Meine Eltern haben sich hier kennengelernt.
Ach,
tatsächlich.
Was?
Ja, die waren hier beide im Referendariat.
Ach was, und wo haben die sich kennengelernt?
Offenbar irgendwo auf der Straße. Ich weiß gar nicht genau. Mein Vater erzählte mir, dass er meine Mutter irgendwo über irgendeinen Zebrastreifen hat gehen sehen und dachte, oh, die ist toll. So war es in der Richtung. Ich müsste mal fragen, welcher Zebrastreifen das war.
Ja, wie süß.
Ob er das rekonstruieren kann. Also ich kannte Bielefeld vorher und hatte also zumindest im Blick, ne, welche Art, Größe von Stadt das ist. Was ist hier so alles los? Und es ist ja allerhand.
Ja.
Das ist ja schon sehr charmant. Das ist ja nicht nur das Museum, sondern auch das Umfeld. Ne? Also es ist einiges los, kulturell. Und dann habe ich mir angeguckt, was ist das für eine Stelle und wie ist das mit dem Museum. Das Museum ist halt auch einfach wirklich spannend aufgestellt. Mhm. Und dann eben diese beiden Museen, die dann zu dem Amt gehören. Das ist ja eine spezielle Konstruktion. Aber das ist schon auch sehr reizvoll da in dem Park. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich versuch's mal. Also ich habe mich jetzt nicht in dem Jahr auf ganz viele Sachen beworben, nur auf diese Stelle.
Aber
und die war's dann.
Als Sie es gelesen haben, als Sie die Stelle gesehen haben, hat es dann schon direkt geknistert?
Ja, schon, obwohl ich auch so ein bisschen, er hat natürlich auch ein bisschen Ehrfurcht, diese Sache mit dem Amt.
Ja.
Also die war schon, dass ich dachte, wie eine Amtsleitung, so. Und dann musste ich mich jetzt so ein bisschen einlesen und verstehen, was heißt das? Mhm. Das heißt eigentlich, dass ich verwaltungstechnisch für beide Museen zuständig bin, inhaltlich aber nur fürs Historische Museum. Und das Museum Hülsmann wird geleitet von Dr. Elisabeth Schwarm, lieben Kollegin, die das ganz toll macht. Und deswegen, ich muss jetzt nicht zwei Museen inhaltlich betreuen.
Ja.
Da habe ich gedacht, gut, doch, also.
Ja.
Das will ich probieren.
Und dann sind Sie hergekommen fürs Vorstellungsgespräch.
Genau. Da muss man natürlich auch ein bisschen was erzählen. Was stellt man sich denn so vor, wo das Museum hingehen kann? Und ja, so ein Vorstellungsgespräch ist ja auch so ein bisschen so ein Abtasten. Was für ein Gefühl habe ich von der Atmosphäre hier? Und ne, fühlt sich das so an, als wäre das ein Ort, wo man eben Sachen bewegen kann? Und ich fand, das war gut. Das war echt sympathisch.
Ja.
Beiden Seiten haben sich, glaube ich, wohl gefühlt. Genau, hat ja dann gepasst.
Dann machen wir das mal.
Ja.
Genau. Sind Sie ein Bauchtyp?
Kann ich gar nicht ganz genau beantworten. Manchmal sehr.
Mhm.
Es gibt Sachen, da weiß ich das in dem Moment, wo es um die Entscheidung geht, habe ich schon so ein Bild davon, denke, ja, das ist es. Und es gibt andere Sachen, die habe ich ganz vom Kopf her entschieden, die waren aber auch richtig.
Mhm.
Es gab schon beides. Und das hier war auch eine gute Kombi aus beidem, kann man sagen. Mhm. Also war schon auch so, dass das im Kopf und von der Vernunft her irgendwie auch stimmte.
Mhm.
Und dass ich vielleicht so ein bisschen Bammel hatte, dann der Bauch dann sagte, ach komm, mach mal.
Ja. Ja, und ich meine, der Zeitpunkt passte einfach genau, ne, wie Sie sagten. Und was ich so schön finde an der Tatsache, dass Sie hier sind, Sie sind ja noch super jung. 40 und ein paar zerquetsche, das ist ja
schmeichelhaft.
Ja, ist ja so. Ne, und Sie machen einen sehr freshen Eindruck. Und ich glaube, dass sich das auch widerspiegelt in Ihrer Arbeit. Wie empfinden Sie das?
Kann man ja selber mal schwer beurteilen. Ich kann natürlich nur gucken, also ich bin gar nicht jetzt mehr die Jüngste sozusagen in beruflichen Kontext. Eine Zeit lang war das so. Jetzt bin ich immer noch okay jung, aber habe auch viele KollegInnen ungefähr in meinem Alter. Ich stelle fest, und das war natürlich total nett, als ich angekommen bin, war ja auch die Leiterin der Musik- und Kunstschule gerade neu angekommen, Miriam Köpke, und die Leiterin der VHS, Karin Gelilinne. Und das ist schon so, dass man merkte, dass wir zusammen dann auch im Gespräch und einfach merkte, da fliegen halt auch Ideen hin und her und wir haben Lust, was zu machen. Diese Art von Gesprächen, die hat sich sehr fortgesetzt und das macht auch im Team, also auch im Museum total Spaß. Und da weiß ich gar nicht, ob das an mir liegt. Ich glaube, die sind einfach auch kreative Leute und da habe ich aber Freude dran. Ich glaube, das kann man sagen. Einfach zu gucken, hey, wohin trägt uns die Idee? Und manchmal ist das Quatsch und wir müssen es nachher wieder anpassen. Aber das ist was ich richtig gut finde, eigentlich erstmal zu gucken, fällt uns das nicht noch was anderes ein? Kriegen wir noch einen Dreh dran? Ja. Können wir das ein bisschen irgendwie noch aktueller machen oder so?
Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, 90er Jahre Ausstellung mit Insta-Ecke.
Das stimmt.
Ne? Das ist ja schon was in der Außenwahrnehmung durchaus als frisch und jung und hey Leute, lass mal was anders machen. So ist das bei mir zumindest angekommen.
War eine gute Idee von unserem Gestalter, nicht von mir.
Ja.
Aber wir haben einfach coole Ideen im Team, das muss man wirklich sagen, gerade wenn wir so zusammenhängen. Die 90er-Ausstellung war auch so ein bisschen speziell. Wir haben nachher gedacht, wir hätten es eigentlich anders nennen müssen. Es war ja keine Ausstellung, es war ja mehr so ein
Erlebnis.
Ja, genau, ein Erlebnis oder Nostalgieraum, würden wir inzwischen wahrscheinlich sagen. Und tatsächlich gab es auch einzelne Besucher, die sagten, also sie wären jetzt ein bisschen enttäuscht, sie hatten eine Ausstellung erwartet. Also mit unserem neuen Kram müssen wir manchmal auch üben, wie kommunizieren wir das eigentlich?
Ja.
Damit Menschen wissen, was sie dann erwartet.
Ja.
Aber die hat total Spaß gemacht. Da gab es diese eine Wand, die haben sie dann wahrscheinlich auch gesehen, wo alle ihr 90s-Ding draufschreiben konnten. Die war nachher komplett voll. Das war richtig cool. Und auch eigentlich, also es ist ja ein kleines Experiment, ne? Dieses, man kann schreiben, was man möchte. Da könnte auch eine Menge Kram landen. Tut's aber nicht. Das war super. Da haben wirklich einfach, da waren einfach wirklich schöne, positive Erinnerungen. Keine Schmiererei, keine blöden politischen Kommentare oder sowas, sondern
super.
Ja, wirklich schöne, zum Teil sehr persönliche Sachen.
Ach, wie erklären Sie sich das? Weil das ist eigentlich schon ungewöhnlich, ne? Gerade so in dieser Zeit, wo man so aufpassen muss, wo steht gerade auch was.
Ich glaube, vielleicht war das tatsächlich so, weil diese Ausstellung ja auch ansonsten komplett unpolitisch war. Eben keine Ausstellung war, es war nur so ein Triggern von Erinnerungen eigentlich. Und ich glaube, die 90er sind halt was, wo wir jetzt gerade in den Punkt kommen, dass man sich erinnert. Ne? Die 80s hatten wir, glaube ich, alle so schon durch.
Ja.
Und jetzt fällt einem wieder ein, ach ja, weißt du, noch in den 90ern. Und dieser Vorgang des sich Erinnerns an dann auch was Gemeinsames, weil man ja gemeinsam durch den Raum geht, ich glaube, der ist insgesamt total positiv.
Ja.
Ich glaube, dass wenige zurückgucken und aus diesem Erinnern an die 90er dann so ein negatives Bedürfnis haben, jetzt irgendwo was hinzuschmieren, sondern eher dieses, ach, weißt du noch, ist auch eine Gemeinsamkeit, die daraus entsteht.
Total,
ne?
Total.
Diese Wand war ja dann nachher quasi ein Gemeinschaftsprojekt der Menschen, die es gesehen hatten, wie die ihre 90er erlebt haben.
Ja,
und die haben sich gegenseitig daran erinnert. Das war cool.
Ja, und die 90er sind ja auch, für Menschen wie mich, die jetzt Jahrgang 78 sind, die 90er waren halt einfach mega wichtig.
Ja.
Wir können uns ja mal Constanze Dörer angucken in den 90ern.
Oh, witzig. Was habe ich in den 90ern gemacht? Naja, gut, also ich bin Jahrgang 82.
Mhm.
Das heißt, in den 90ern bin ich noch zur Schule gegangen. Ich habe Abi gemacht im Jahr 2000. Aber so in Erinnerung, das stellte ich halt fest, finde ich schon, dass man jetzt, ne, vielleicht ist das so diese Zeitspanne, wirklich auch so von außen so ein bisschen auf dieses Lebensgefühl guckt. Ne?
Mhm.
Die 90er waren noch sehr viel so positiv, weiß ich auch nicht, die tatsächlich auch zum Teil auch so unreflektiert an manchen Stellen.
Ja,
unreflektierter
total.
Konsum, Wachstum, alles immer irgendwie neu. Mhm. Und auch in meiner Erinnerung jedenfalls, jetzt war ich da auch sehr jung, sehr starkes Sicherheitsgefühl, so eine Unbedarftheit, die vielleicht auch gar nicht nur aus meiner Jugend, sondern auch aus dem Zeitgefühl der 90er herrührte. Es hatte so einen ersten echt starken Einschnitt dann vielleicht 2001 mit 9/11.
Ja.
Würde ich sagen. Das war sowas, wo man irgendwie dachte, oh, es ist gar nicht
alles sicher. Wobei ich mich auch noch an den Irakkrieg erinnere und meine erste Menschenkette in den 90ern.
Okay.
So, ne?
Ja.
Also da.
Ist es vielleicht doch aufs Alter auch zu, muss man auch sagen.
Ja, vielleicht, ne, das kann doch
genau,
sein.
Das dann schon.
Was waren Sie denn für ein Typ damals? Was waren Sie denn für ein Teenie in den 90ern?
Och Gott, ja, ich war sehr verkopft, auf jeden Fall.
Ja?
Ich war so eine richtige Leseratte. Ich fand damals schon alte Sachen cool. Ich hatte so eine sehr tolerante Clique. Aber ich fand immer auch, ich habe dann irgendwie auch alte Musik gehört, also Beatles und nicht das, was eigentlich angesagt war. Gut, auch ein bisschen Grunge Alternative auch.
Ja. Aus einer bewussten Entscheidung, so Leute, ich möchte anders sein, oder weil sie eine Prägung hatten, irgendwie von den Eltern oder Zebrastreifen, Beatles, ne? Also.
Ach, stimmt.
Ja, ja.
Ah ja, da habe ich gar nicht. Mensch.
Da
habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Nee, also klar, kannte ich das bestimmt über meine Eltern. Ich kann das gar nicht genau sagen. Ich glaube, es war schon auch so ein Spaß daran, jetzt irgendwie ein bisschen schräg zu sein, vielleicht.
Mhm.
Aber ich glaube, es war jetzt kein unbedingt sich abgrenzen müssen, sondern genau, war einfach, ich glaube, es war dann auch wie bei vielen Teenagern, einfach mal rumprobieren, was noch alles so geht. Und bei mir war das eine starke Ablehnung von so Pop-Mainstream.
Ja.
Vielleicht deswegen.
In den 90ern konnte man, glaube ich, auch noch richtig hübsch in Schubladen stecken. Ne? Also entweder man war Popper oder Punk.
Mhm.
Was gab es denn noch?
Naja, auf jeden Fall. Es gab schon Goth auf jeden Fall.
Ja.
Und genau, Grunge und Rock gab es schon.
Ja.
Techno gab es natürlich auch. Die ganzen Marusha-Leute.
Ja.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das heute anders ist, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen gespannt. Meine Töchter sind dann wiederum noch nicht so alt, dass ich es jetzt rausgefunden hätte. Machen Teenies heute keine Schubladen mehr?
Doch, machen sie auch. Aber ich glaube, es sind viel, viel mehr. Als das bei uns damals war, zumindest so meine Wahrnehmung mit den Teenagern, mit denen ich so befasst bin.
Es ist differenzierter.
Es ist breiter im Ganzen.
Mhm.
Ja. Waren Sie schüchtern?
In manchen Kontexten vielleicht. Also ich glaube, reden lag mir schon immer.
Ja.
Aber ich war jetzt nicht groß so auf der, so eine Bühnenperson zum Beispiel. Also wenn es irgendwie um Auftritte ging oder sowas, das war jetzt eher nicht so meins.
Ich versuche gerade irgendwie so zu fassen, wie sie wohl so waren, weil ich...
Schwer zu sagen, man weiß über sich selber, das ist ja auch so schlecht. Jetzt müssten sie eigentlich meine Freundin von damals müssen.
Die müssen wir jetzt noch dazu schreiben.
Wie war denn die Konstanze?
Haben Sie noch Kontakt zur Schulfreundin? Ja.
Ja? Das ist richtig schön. Wir haben eine Clique, wir haben alle zusammen Abi gemacht und wir haben immer noch Kontakt. Man sieht sich nicht mehr ganz so regelmäßig. Mhm. Alle sind berufstätig und haben Familie. Mhm. Das heißt, alle sind auch echt gut eingespannt. Aber wann immer was Großes irgendwie ist, dann sehen wir uns. Und eine Zeit lang haben wir es auch geschafft, einmal im Jahr so an Ostern alle zusammenzukommen. Dann irgendwann wurde der Raum zu klein, weil wir alle mit Anhang kamen.
Voll schön.
Ja, richtig gut, finde ich auch. Aber das ist eigentlich was, wo ich auch sicher bin, wenn dann wiederum die Kinder so aus dem Gröbsten raus sind, dann ist das auch noch da. Also das hält. Das ist total schön.
Spricht ja dafür, dass sie gut im Kontakt erhalten sind, ne?
Also, ich denke immer, das liegt gar nicht an mir. Ich habe zum Glück Freundinnen, die das so gut machen.
Die treiben sie
an. Ich bin so dankbar. Und wann immer dann eine Freundin auch selber vielleicht eingespannt ist, denke ich, ach Mist, jetzt. Ich bin, ich antworte, aber ich denke selten dran, selber mich zu melden. Es ist eigentlich ein bisschen furchtbar. Und ich antworte dann auch spät. Also das ist schon was, muss man sagen, genau, bei einer vollen Leitungsstelle und Familie dazu und jetzt auch keinen Großeltern, die uns irgendwie was abnehmen würden. Ist das wirklich was, wo ich einfach genau dankbar bin um all die Freundinnen, die das auch am Leben halten. Ja. Das ist schon gut.
Wir haben uns ja vor dieser Podcast-Aufnahme noch nie gesehen, noch nie getroffen. Und ich empfinde sie auf den ersten Blick aus dem Bauch raus irgendwie als Person, die einen Schalk im Nacken hat. Ist dem so?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ne?
Ja, ich bin unfassbar albern. Ich habe null Gravitas.
Voll gut.
Ich meine, das muss ich natürlich ein bisschen verbergen, wann immer ich irgendwie seriöse Dinge tue.
Kann man das nicht gut verbinden? Seriosität und Schalk? Ich glaube ja.
Manchmal ja. Und manchmal ist das so hilfreich, weil ja, wann immer man irgendwie kreativ sein möchte, muss man ja zu gleichen Teilen es irgendwie ernst meinen und nachher umsetzen wollen, aber man darf auf gar keinen Fall Angst haben. Es muss ja unverkrampft sein und das kriegt man gar nicht immer hin, krieg auch ich nicht immer hin, aber die eine Chance, die ich mitbringe, ist, wenn dann, dass man irgendwie nochmal einen Spaß dabei hat und irgendwie lacht und es nochmal auflöst und dann kann man vielleicht irgendwie weitermachen. Ja. Ansonsten geht's eigentlich nicht.
Witze verbinden.
Ja, irgendwie schon. Und dann sieht man auch nochmal, komm, es ist doch so ernst, ist es nicht. Das ist der große Luxus an Kulturarbeit. Ich mache es super gerne. Ich halte es für super wichtig. Aber wir machen nichts, wo am Ende des Tages jetzt wirklich jemand zu Schaden kommt, wenn wir es falsch machen.
Ja, es ist keine Operation am offenen Herzen.
Genau. Das ist unser Luxus. Wir dürfen das relativ locker eigentlich machen. Und trotzdem sind da lauter ÜberzeugungstäterInnen unterwegs. Mhm. Ich habe da niemanden, der sagt, mir ist nichts Besseres eingefallen. Die lieben diese Jobs. Das heißt, sie machen das auch mit einem gewissen Ernst natürlich. Genau, und jeder kommt so auch so aus seiner Ecke. Es ist ja sehr unterschiedlich. Ein Restaurator der guckt auf ganz andere Dinge als die Vermittlerin, als der Gestalter, als die Wissenschaftlerin. Das ist total unterschiedlich. Das heißt, jeder muss auch so seine Sachen mit reinbringen und ein bisschen verteidigen. Und genau, tut das auch manchmal mit Ernst. Und dann kann Humor uns retten, glaube ich.
Total, geh ich total mit. Zumal ich auch gerade bei Kulturarbeit als Externe manchmal so diese Wahrnehmung habe, auch Kultur muss auch immer ein bisschen schwer sein.
Ja, nee.
Und da habe ich schon keinen Bock mehr.
Richtig, genau.
Ja. Richtig. Na, also wenn Kultur, Kunst auch mit einer Leichtigkeit, mit einer Freude, ohne dabei billig zu sein, verbunden ist, ist doch mega. Also ist ja auch irgendwie ein Zeitgeist-Ding vielleicht, oder?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass man in den letzten Jahrzehnten auch mehr darauf guckt, dass es auch ein bisschen einfach verspielt sein darf.
Ja, voll.
Und vielleicht auch mal persönlich wird, dass man eben das Team, was es macht, auch irgendwo da durchblitzen sieht. Ich glaube aber, dass tatsächlich da eine Befürchtung eben ist, die, ne, wie Sie sagen, die Qualität könnte leiden. Es ist immer so ein Abwägen. Lass es uns persönlich machen und vielleicht auch locker, aber nicht schlecht. Und das ist eigentlich eine sehr feine Linie zum Teil dann.
Ja.
Deswegen ist dann auch darum manchmal doch viel Debatte.
Ja. Aber muss ich als Besucherin vor einem Bild stehen und die Stirn in 400 Falten schlagen? Und ist es erst dann gut, weil ich mich dann schwer damit auseinandersetze? Oder gehe ich nach Hause und sage, hör mal, ich habe heute was gesehen. Das war toll. Das hat mich inspiriert. Also
ja, und auch wenn man ins Museum reinkommt, auch gerade nicht schon Kinder und Schulklassen, kommt man rein und muss ganz still sein und ganz langsam und leise gehen und darf ja nichts sagen. Habe ich dann Bock wiederzukommen als Kind? Nee, bestimmt nicht. Ja. Ne? Also, dass man vielleicht nicht alle anderen noch mit fertig macht, weil man die ganze Zeit laut ist, okay. Ja. Aber man muss ja nicht schweigen im Museum, man muss nicht leise sein und man muss auch nicht die ganze Zeit aufpassen.
Ja.
Es sind ja viele auch irgendwie, also ne, hauptsächlich spannende Geschichten dabei, manche sind vielleicht auch sogar lustig. Mhm. Und das sollen sie auch sein.
Ja. Mhm. Das passt irgendwie zu Ihnen so.
Ja.
Auf den ersten Aufschlag jetzt so.
Könnte schon sein, ja. Könnte schon sein.
Ja. Wer war Ihre Person, als Sie aufgewachsen sind?
Ich glaube, ich hatte immer mehrere. Ich habe eigentlich immer verschiedene Dinge mit verschiedenen Leuten ausgelebt.
Mhm.
Das finde ich auch heute noch gut. Es gibt ja Leute, die haben so einen, eine Person oder hatten als Jugendliche eine beste Freundin oder sowas. Und ich glaube, dass man sowieso ja verschiedene Persönlichkeiten in sich hat oder verschiedene Facetten. Und ich mag das eigentlich, die verschiedenen auch auszudrücken oder mit Leuten zu teilen. Insofern hatte ich eine große Clique. Und dazu aber auch Geschwister.
Wie viele?
Zwei. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Genau, und ich glaube, so zwischen Familie und Clique hatte ich schon meine ganzen Personen präsent.
Ja, diese eine Person, ne, gibt's ja, glaube ich, in den seltensten Fällen. Das ist ja nun immer ein ganzes Dorf. Gab's denn auch irgendwie eine Person, die Sie so in Richtung Kunst, Kultur?
Ja, das waren zwei. Das waren ganz bestimmt meine Eltern. Die haben wirklich, nachdem sie sich in Bielefeld kennengelernt haben,
sind sie erstmal weggegangen.
Ja, gut, genau, richtig. Und die sind beide, also waren, meine Mutter ist verstorben, mein Papa lebt noch, sind beide sehr, sehr geschichtsinteressiert, unheimlich neugierig immer gewesen. Und die haben uns zu allem Möglichen mitgenommen. Auch schon im sehr jungen Alter ging es dann irgendwie, natürlich viel besichtigen auch, aber auch in die Oper und so weiter. Das war einfach so drin, das war gesetzt.
Ach, das ist ja auch gut, ne?
Ja, schon, das war eigentlich cool. Schon. Gibt natürlich so ein Alter zwischendrin, wo man denkt, boah, echt jetzt?
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ne? Irgendwie als wie alt waren Sie beim ersten Opernbesuch?
Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich würde mal behaupten, so wahrscheinlich 6, 7, 8 und nach dem Grundschulalter auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Aber es gab dann natürlich so ein Alter, also sie hatten immer so ein besonderes Talent, auch im Sommerurlaub. Andere liegen am Strand und wir schleichen uns bei absoluter Mittagshitze in Italien irgendwo um irgendwelche Kirchen oder irgendwelche Gemäuer, die sie dann unbedingt zeigen wollten. Über die einzigen Menschen auf der Straße, alle anderen wissen, dass es keine gute Zeit ist, um draußen zu sein, aber wir gucken uns Sachen an.
Ja.
Gut. Also da gab es natürlich Zeiten, da fand ich es nicht so gut.
Ja.
Aber das hat auf jeden Fall geprägt.
Ja.
Ganz bestimmt.
Wie ist das denn mit Ihren Töchtern? Gehen Sie auch in Mittagshitze besichtigen, oder?
Nee, ich glaube, wir sind ein bisschen schonender, aber natürlich gucken wir uns auch Sachen an. Mit der Oper habe ich mich letztens gefragt, ne, dieses Musikalische, also wir sind mal auf so kleineren Konzerten, aber ich sag mal so die Klassik oder die großen Sachen, das könnte man, glaube ich, eigentlich anfangen jetzt. So langsam. Ich möchte eigentlich, dass denen das auch immer Spaß macht und dass sie nachher immer mit einem guten Gefühl auch rausgehen und kann dann immer nicht ganz abschätzen, geht jetzt schon der lange Abend oder geht das noch nicht? Aber ich glaube, man muss anfangen, bevor sie Teenager sind. Ist jetzt so mein Verdacht.
Wahrscheinlich,
ja,
ne?
Wahrscheinlich.
Weil irgendwann setzt die Rebellion dann ein, ne? Gab es bei Ihnen eine Rebellion?
Ach, eigentlich wenig. Das kann man wahrscheinlich sagen. Ich war kein besonders aufmüpfiger Teenager, nee. Ein bisschen motzig.
Vielleicht noch, wer weiß.
Oh Gott. Bisschen motzig mal, aber es ging.
Ja.
Nee. Aber genau, bei den Mädchen jetzt mal gucken.
Ja, spannend.
Mhm.
Wie sind Sie angekommen jetzt hier in Bielefeld?
Sehr gut. Der Anfang war für uns schon ganz schön intensiv, weil wir eben alle, ne, ganze Familie mit Mann und Maus hier hingezogen sind, ein Häuschen gekauft haben, in dem Häuschen rumrenoviert haben und parallel habe ich halt den neuen Job angefangen.
Oh, ja.
Die Kinder, die eine hat die Schule gewechselt, die andere ist eingeschult worden. Das war schon ein Streifen. Das sah auf dem Papier alles irgendwie vernünftig aus. Das erste halbe Jahr war schon ganz schön krass. Aber hat sich gelohnt. Also wir fühlen uns da sehr wohl, wo wir wohnen. Ich bin mehr in der Innenstadt als der Rest der Familie, fühle mich aber auch sehr wohl. Ja. An irgendeinem Punkt ist es ja, ne, wenn man dann morgens in die Bahn steigt und man kennt schon die drei Leute, die mit einsteigen.
Ja.
Das hilft zum Beispiel. Ja. Oder man kennt schon, die Bahn fällt aus, aber jetzt weiß ich schon zwei alternative Wege, wie ich zur Arbeit komme.
Ja.
oder so, ne? Und die Kinder sind schon irgendwie verabredet und treffen sich mit irgendwelchen Nachbarn, gehen nach der Schule mit Freundinnen nach Hause, solche Sachen. Also das, diese Leichtigkeit, die dann irgendwann wiederkommt. Und dann weiß man, dass man angekommen ist. Und wir genießen das sehr. Also das Angebot, das Bielefeld hat an Kultur, ist toll.
Ja.
Aber eben auch der Teuto außenrum.
Ja.
Das ist schon super.
Ja, ich finde es ja auch immer wieder, dass Bielefeld einfach so wahnsinnig unterschätzt ist.
Ja, ne? Glaube ich auch. Ja, ja, ich glaube, also wirklich so, ne, der Auftritt nach außen. Mhm. Also alle haben nur diesen doofen Witz parat.
Ja.
Was wir hier an coolen Einrichtungen haben. Und da habe ich immer das Gefühl, das ist nach außen hin nicht so bekannt. Mhm. Das könnte man noch mehr rausstellen.
Ja. Ja, dieser Witz macht uns alle fertig.
Für immer, ja.
Ja, ja, wahrscheinlich. Also helfen auch alle Maßnahmen nicht. Es ist einfach so. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass es schon so ein bisschen zu Hause wird?
Mhm.
Ja.
Auf jeden Fall. Obwohl, es ist so zweigeteilt. Also das Zuhause, das Haus auf jeden Fall auch schon, die Nachbarschaft. Aber eben die Innenstadt mit dem Ravensberger Park auch schon.
Ja.
Und das Museum, das ist dann auch schon, wenn ich es dann sehe, dann freue ich mich schon und denke, guck, cool.
Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, das fand ich so niedlich, dass Sie ein Faible haben für hässliche Dinge.
Mhm. Gerade bei Dingen im Museum.
Ja?
Total. Weil man in vielen Museen hat man immer diese ganz schönen glänzenden Sachen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich in der Übermittlung von Objekten, von alten Objekten, tatsächlich ein Problem. Ich glaube, oft werden die schönen glänzenden Dinge aufgehoben.
Mhm.
Und die alltäglichen oder schrüggeligen Dinge, die hat man weggetan. Dabei sind die ja genauso interessant nachher und erzählen genauso viel.
Mhm.
Deswegen freue ich mich immer, wenn man irgendwas findet, wo man sagt, boah, das ist aber schon auch nicht so gut geraten. Ich weiß auch, das war ein Interview bestimmt zu Souvenirs.
Ja, ja, genau.
Wir hatten so ein ganz hässliches Pöttchen mit so einem Bielefeld-Bild drauf. Das war schon bemerkenswert, ja. Schäbig. Genau, und wenn man sowas hat, das ist ganz toll, finde ich. Weil es so selten erhalten wird. Ich glaube, es werden zu oft die glänzenden Sachen erhalten.
Mhm.
Auch wenn man auf Geschichtsschreibung guckt. Und man macht ja dann meistens doch irgendwie so die Erfolge und die Sachen, die gut gelaufen sind.
Ja.
Und fürs Museum ist es natürlich sehr wichtig und auch fürs gemeinsame Erinnern, ja, dass man die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, unbedingt mit dabei hat.
Ja, ja, total. Mhm. Weil die einfach mega wichtig sind, prägend sind für so, ja, viele Sachen. Ne?
Ja, und man daraus ja auch Lehren gezogen hat.
Ja,
und um sich an diese Lehren zu erinnern, muss man sich an die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, auch erinnern.
Total.
Mhm.
Was bei Ihnen nicht gut gelaufen?
Hm. Oh, das ist schon schwer. Ich habe schon echt viel Glück gehabt im Leben. Gar nicht einfach zu sagen.
Hm. Boah, Sie müssen richtig lange überlegen.
Ja, ich muss echt,
ne,
lange überlegen. Ich habe die ganze Zeit.
Toll.
Ist ja toll. Ich habe die ganze Zeit eigentlich. Ich habe viel Glück und Sachen laufen gut. Es gibt, weiß ich auch nicht, kleinere Sachen wie, ne, irgendwie einen Förderantrag und dann hat es doch nicht geklappt. So ungefähr, ja, ne? So Kleinkram.
Mhm.
Ich war mal länger krank.
Oh.
Tatsächlich, das ist schon sehr lange her. Da war ich Mitte 20.
Mhm.
Da hatte ich Lymphdrüsenkrebs.
Au.
Und war deswegen in Chemo und Bestrahlung und so weiter. Aber, toi, 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 das ist schon so lange her, dass ich jetzt quasi, also nicht nur also bin ich ja völlig geheilt, sondern die Chance, das nochmal zu kriegen, ist jetzt genauso gering wie bei jedem anderen, sozusagen.
Oh, krass, ja, das ist, genau, dann natürlich eine Sache, die wirklich so gar nicht gut gelaufen ist, ne?
Ja.
Also im Outcome, ja, aber.
So, genau, so, im Grunde würde man sagen, ach Mensch, das ist ja furchtbar. Ich habe das damals nicht so furchtbar erlebt, tatsächlich. Ich war ja jung,
mhm,
und habe deswegen irgendwie auch überhaupt keine Sorgen gehabt. Ich hatte auch keine Familie. Muss man auch sagen,
ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Ich wusste, dass das sehr gut heilbar ist, dass ich gute Chancen habe.
Hoffnungsvoll, optimistisch,
genau,
wie man ist mit Anfang 20.
Insofern habe ich das überhaupt nicht, sortiere ich das meistens, ne? Also auf dem Papier ist das was Doofes.
Mhm.
Und hat da natürlich auch so seine Untiefen, aber sortiere ich nicht unter, ach Mensch, das war völlig furchtbar.
Mhm.
Sondern eher so, ne, das war so eine, war eine doofe Zeit, aber
ja,
ja, ging vorbei.
Spricht ja aber total für ihren Optimismus, für Resilienz und.
Ja, wie gesagt, ich glaube, heute wäre das vielleicht auch
was anderes.
Ne? Wenn nichts dran hängt, wenn man das ja auch, ne, wenn da keine Familie dran hängt, dann ist das ja auch nochmal was anderes.
Ja.
Mhm. Das wäre das einzige Beispiel, was mir einfällt.
Wenn
so richtig.
Wenn Sie für sich zu dem Schluss kommen, dass die Dinge einfach gut laufen, dann ist das fantastisch, will ich Ihnen auf gar keinen Fall irgendwas aus der Nase ziehen, was nicht hätte gut sein können, dann kann man das doch einfach so.
Kann man so stehen lassen, ne?
Ja, voll.
Das ist schon ein bisschen befremdlich. Wahrscheinlich müsste ich mir ein paar Sachen zulegen.
Nein, bitte nicht. Nein. Nein, nein, das soll genauso weitergehen. Das ist doch super. Ich muss aber noch mal einmal eine Frage stellen zu den schrammeligen Sachen.
Ja, bitte.
Ich habe das total begriffen, wie Sie das meinen. Bin jetzt privat eher sehr minimalistisch unterwegs. Wie ist das denn bei Ihnen zu Hause? Haben diese schrammeligen Sachen auch ein Plätzchen?
Oh ja, doch, doch. Also ich glaube, es ist noch so in Rahmen gehalten, dafür, dass ich natürlich alte Dinge mag. Mhm. Beherrsche ich mich, glaube ich, ganz gut. Wir haben schon irgendwie einen Fundus von Dingen, die von meinen Großeltern oder den Großeltern meines Mannes auf uns gekommen sind, die einfach deswegen auch in Benutzung sind. Mhm. Unter Dingen, also ich weiß gar nicht, ob mein Mann das auch so sieht, aber für mich ist das auch so ein Beispiel für wirklich schrammelige Sachen. Wir haben zum Beispiel noch zwei Schneidebrettchen von seiner Oma, die haben die Form von Schweinchen. So Holzbrettchen in Schweineform. Und ich würde nie im Leben in einen Laden gehen und mir die kaufen. Mhm. Nie. Das ist einfach nur, weil die von seiner Oma sind.
Ja, die haben eine Geschichte.
Und die sind so schräg. Ja. Und Gäste lachen, wenn wir sie auspacken.
Ja.
Aber die sind auf jeden Fall in Benutzung. Solche Dinge, ne? Also wir müllen uns nicht sehr voll, glaube ich. Minimalistisch sind wir leider auch nicht. Manchmal träume ich davon. Ich stelle mir das so befreiend vor.
Das ist wahnsinnig.
Genau, ich stelle mir vor, das ist super entspannt, oder?
Ja, ganz toll. Ich ziehe gerade um und habe so dieses Gefühl von, toll, ich kann mit zwei Koffern kann ich die Welt bereisen. Das ist gerade
schon großartig.
Schön.
Ich habe letztens darüber nachgedacht, dass es eigentlich was ist. Museen dürfen ja auch nicht alles sammeln. Mhm. Das ist auch was Menschen oft gar nicht unbedingt wissen. Die kommen zu uns mit tollen Sachen und sagen, ihr wollt das doch bestimmt haben. Und wir sagen, ja, es gehört gar nicht in unser Sammlungsprofil und leider wollen wir das nicht. Ich glaube, dass wir ja schon alle lernen müssen, mehr die Dinge loszulassen. Ne? Mhm. Ich finde das toll, wenn das jemand kann. Mhm. So gut.
Ja, also ich kann das in absoluter Perfektion, vielleicht ist es schon ein bisschen drüber, okay. Weil ich mich so wahnsinnig gut trennen kann. Mhm. Was müsste denn passieren, dass sie diese Schweinebrettchen
abgeben? Ich weiß nicht. Die müssten ja halt kaputt gehen, weil man sie nicht mehr benutzen kann. Also Sachen nicht, die man nicht benutzen kann, davon habe ich wirklich nur wenige.
Ja.
Also vielleicht irgendwie alte Fotoalben. Ne? Mhm. Die haben jetzt keinen praktischen Zweck. Das ist reine Sentimentalität. Ansonsten sind die Dinge, müssen schon verwendbar sein, sonst behalte ich sie eigentlich nicht. Okay. Das wäre es so. Aber ansonsten, nein, die Schweinebrettchen, das ist jetzt nur ein Beispiel von einigen wahrscheinlich, die bleiben in Verwendung. Mhm.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das liegt mir am allermeisten am Herzen? Jetzt bis auf die Fotoalben, das verstehe ich.
An Dingen?
Ja.
Mhm. Also ich habe was ich wirklich oft trage, das ist eine Uhr von meiner Großmutter. Mhm. Die ist mir natürlich ziemlich heilig. Und von meiner Mutter habe ich auch eine Uhr.
Mhm.
Aber natürlich, also am Ende des Tages sind es alles nur Dinge. Würde ich nicht aus dem brennenden Haus tragen.
Ja.
Es ist nur ein Ding.
Da tragen sie die Kinder und den Mann.
Und dann ist gut.
Ja.
Ja. Also, ich glaube, man ist dann traurig, wenn Sachen weg sind. Tatsächlich wurden wir mal beraubt. Das war 2015, genau.
Oh.
Da wohnten wir noch in Hamm. Und da sind welche bei uns eingestiegen und haben Schmuck geklaut.
Schrecklich.
Auch das, jetzt haben mich ja eben gefragt nach Sachen, die doof waren, das fällt mir nicht ein. Ich fand das, also natürlich war das blöd.
Ja. Yeah.
Auf der Skala von, das ist jetzt wirklich furchtbar, es ist bei mir irgendwie nicht drin.
Ach,
denke ich, war Mensch, wie ärgerlich, aber naja.
So, aber wenn ich wüsste, es steigt jemand in meine Wohnung ein oder in mein Haus.
Ja, das war eine Wohnung, genau, es war eine Mietwohnung und die hatten eben das war so ein großer Dachterrasse als Balkon davor sozusagen. Da, von da aus hatten die Balkontür aufgehebelt. Und haben dann interessanterweise den Schmuck, den wir ganz fachmännisch in Pappkartons hatten, also nicht in einem Safe oder so, die eine Hälfte gefunden, die andere nicht. Und die eine Hälfte haben sie halt mitgenommen. Und das waren auch hauptsächlich Erbstücke.
Ja.
Ich besitze sonst fast nichts. Das waren alles Erbstücke von irgendwelchen Omas oder halt von Opas, da hatte mein Mann was. Und das war sowas. Ne? Ich meine, klar war ich dann echt traurig um diese Erbstücke.
Mhm.
Ja gut, aber das legen wir dann auch weiter, ne? Das ist ja nichts, was einen wirklich zurückwirft. So.
Nee, aber da wäre mein Sicherheitsgefühl, wäre da empfindlichst gestört.
Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich an der Stelle unbedarft. Ich habe gedacht, naja, jetzt waren sie ja da.
Ja, das ist pragmatisch, ja, das stimmt.
Und zudem kommen die ja, wenn man nicht da ist. Mhm. Wir waren natürlich nicht da an dem Abend und dann kommt jemand und räumt einen Schmuck ab und der will ja wieder weg sein oder die will wieder weg sein, bevor man die Wohnung betritt. Die wollen einen ja nicht treffen.
Nee, ich würde aber trotzdem wahrscheinlich immer im Schlafanzug dann zitternd in Richtung Fenster gucken und kommen sie wieder, weil vielleicht suchen sie noch mehr.
Also vielleicht sind aufgegangen, dass es nur die eine Schachtel war.
Ja, genau.
Nee.
Ja. Sie sind schon eine coole Socke.
Nee, ich glaube, ich bin einfach völlig unbedarft an manchen Stellen.
Ja, aber ich weiß, was cool ist. Total schön ist.
Ja.
Ja.
Genau. Aber insofern weiß ich halt auch diese Uhren, die mir echt am Herzen liegen, aber Wären sie weg, wäre ich traurig, aber das wäre es dann auch schon.
Ja, okay. Mhm. Was wünschen Sie sich für Zeitspanne X, für die nächsten Jahre, keine Ahnung, für Ihre Arbeit, für sich privat hier in Bielefeld?
Also ich freue mich einfach auf noch ganz viele coole Projekte hier. Ich merke einfach, dass wir haben unheimlich viel Netzwerk. Das habe ich so gemerkt jetzt die anderthalb Jahre, die ich da bin. Und glaube, dass da noch ganz viel geht. Und dass man das Museum auch nochmal, ja, vielleicht nochmal bunter irgendwie öffnen kann und für die Menschen nochmal mehr so zu ihrem Ort machen kann. So ein Ding, wo man sagt, ey, was machen wir heute? Ach komm, lass uns mal dahin gehen, da kann man immer irgendwas Interessantes machen oder sich interessant austauschen oder man trifft spannende Leute. Mhm. Der Park wäre dafür halt auch gut, ne? Das wünsche ich mir, dass wir das so ausbauen. Ich wünsche mir auch, ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Ding, so eine kleine Entschleunigung. Also wir hatten das letztes Jahr, wir haben unheimlich viel gemacht, irrsinnig eigentlich. Mhm. Vielleicht, weil ja alles mal eben irgendwie geht, ne? Digital kannst du mal schnell hier, kannst du mal schnell da, machst du einfach mal. Und ich glaube, dass wir für uns da einen Weg finden müssen, es wieder ein bisschen langsamer zu machen, dafür mehr echt Gespräche mit echten Leuten beisammen zu führen. Und ich glaube, privat wäre das auch so. Also privat würde ich mir auch wünschen, es ist weniger, ach, ne, schaffen wir mal irgendwie ein Zoom-Meeting zwischendurch, sondern auch die Leute wieder zu treffen. Und wenn wir dann das Tempo-Eingang zurückschalten, ist das, glaube ich, nichts Schlechtes.
Absolut nicht.
Ja.
Fühle ich.
Mhm. Ja. Genau.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das gelingt.
Dankeschön.
Und hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen.
Hat mich auch sehr gefreut, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.